Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, aus dem 2. Korintherbrief begleiten uns heute Vormittag einige Verse, dort im 12. Kapitel. Paulus schreibt: Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ja, liebe Schwestern und Brüder, was der Paulus uns da gerade so erzählt, ist fast so etwas wie ein Lebensrückblick. Und solche Lebensrückblicke, die erlebe ich ab und zu, erleben wir ab und zu. Jeder macht das für sich selbst zuweilen. Wie würde sich Ihr Lebensrückblick anhören? Also ich finde, da gibt es immer zwei Extreme. Das eine ist, wenn das Leben sich zu einer Leidensgeschichte entwickelt hat. Und wenn diese Leidensgeschichte auch noch in erster Linie durch Verantwortlichkeiten anderer Menschen so geschrieben wurde, wie sie geschrieben wurde, wo einem Böse mitgespielt wird, da entwickelt sich dann so etwas wie eine Klagelitanei. Und man hat das Gefühl, man müsse so ein klagendes Herz trösten, in den Arm nehmen und aufbauen. Das andere Extrem, das ist eine Erfolgsgeschichte. Da hört man dann von einem Schritt nach dem anderen im Leben eines Menschen, den dieser gegangen ist, und alles war super, alles war toll, alles ist gelungen. Da kommen vielleicht auch noch Gefahren drin vor, aber die sind überstanden. Krisen treffen jeden Menschen, aber glorios bewältigt. Und man hat das Gefühl, da ist jemand, ein Gegenüber, der ein ganz, ganz besonderes Geschick hat, aus seinem Leben etwas zu machen. Und bei manchen, ganz wenigen, zugegeben, wird aus dieser eigenen Erfolgsgeschichte so etwas wie Prahlerei. Das kennen wir im Moment ja. Ne? So. Auf der einen Seite die Klage- und Leidensgeschichte, auf der anderen Seite die Prahlerei. Und was macht der Paulus? der prahlt auch und nicht zu wenig. Was nur auffällt dabei ist, dass seine Prahlerei mit einem ziemlich verschmitzten Lächeln rüberkommt, ziemlich ironisch ist. Und er macht das auch ganz bewusst. Vielleicht habe ich mir gedacht, können wir was bei ihm lernen. Vielleicht können wir von Paulus lernen, wie ein Christ von seinem Leben erzählen kann. Nämlich genau in der Mitte diesen Drahtseilakt zu gehen zwischen Klagelitanei und Prahlerei. Und nachdem wir Menschen ja öfters in Bildern denken, ist mir sein Bild eingefallen, wenn man so im Zirkus ist und unten sitzt und die Hochseilartisten da sich unter der Zirkuskuppel hin und her schwingen, über das Seil laufen, graziös, elegant, gekonnt, da hat man eine ganz schöne Portion Bewunderung. Man bewundert die Schönheit, die Kraft und die Geschicklichkeit. Und dann passiert's, dass genau auf das gleiche Seil, genau an das gleiche Trapez, sich ein Clown heranwagt. Albern geschminkt, mit der großen Nase, passend zur Faschingszeit, aber da das ganze Jahr über. Er klettert hoch, er schafft es kaum, rutscht immer wieder an den Sprossen der Leiter ab, schwingt sich auf das Seil und geht seinen Weg hinüber, aber nicht so graziös und sicher wie die Artisten, sondern man hat immer das Gefühl, gleich fällt er. Er hält sich im letzten Moment wieder, schwingt sich hoch, geht weiter, stolpert. Man lacht drüber. Aber er kommt trotzdem an. Er scheint zu scheitern, aber er kommt an. Und zum Schluss hat so ein Clown dann manchmal mehr Applaus als der graziöse Artist, weil er sich Sympathien erarbeitet hat durch seine Tollpatschigkeit, durch seine komischen Kapriolen. Weil man merkt, dieser Clown beherrscht die Kunst der anderen Artisten genauso, mindestens, eher besser. Aber er führt sie anders vor, nicht schön und graziös, sondern verzerrt. Und so einen clownesken Drahtseilakt, den führt uns Paulus heute Vormittag vor Augen. Nicht nur uns, sondern in erster Linie natürlich damals der Gemeinde in Korinth. Er will die Augen der Korinther schärfen, er will sie sehen lehren. Will sie wachrütteln aus ihrer Bewunderung für die religiösen Verführer. Die gab es damals und die gibt es auch heute. Diese Szene der Religion, die ist ja immer wieder geprägt von ganz charismatischen Gestalten, die entweder direkten Kontakt mit den Geistern aus dem Jenseits haben oder mit Engeln, mit Christus, ja Gott selber, die sich an der Schrift, an dem Wort Gottes vorbeimogeln und sagen, interessiert mich alles nicht, mit dem Herrn Jesus oder mit dem Herrgott habe ich heute Nacht zu Mittag gegessen. Und er hat mir seine innersten Gedanken und Pläne offenbart und deswegen weiß ich es ganz genau. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren gab es sogar mal einen hochrangigen Politiker, der einen Krieg damit begründet hat oder begonnen hat, dass er gesagt hat, der Herrgott hat ihm das entsprechend so in einer vertraulichen Unterredung mitgeteilt. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsfeind, sondern sein Vorvorgänger gewesen, George W. Bush, wenn er euch erinnert. Naja, diese Botschaften, die dann solche Verführer loslassen. Denen fehlt die Substanz. Sie enthalten auf der anderen Seite nichts Neues, nur in einem ganz anderen Gewand. Und vielleicht haben diese Verführer auch deswegen an vielen Stellen so viel Auftrieb, weil wir Christen unsere Lebensgeschichten, unsere Geschichte mit Gott, nicht lebendig genug erzählen. Vielleicht prahlen wir zu wenig damit, tun nicht genug für unser Image. Das ist übrigens ein Vorwurf, den viele Muslime uns Christen machen. Ihr seid ja beliebig. Bei euch merkt ihr ja gar nicht, dass ihr einen Gott habt, an den ihr glaubt. Und da sind diese kritischen Menschen gar nicht so weit weg von deutschen Philosophen. Friedrich Nietzsche hat im 19. Jahrhundert schon beklagt, Kirche, das ist doch bloß was für Jammerlappen, für die Gescheiterten, für die Schwachen. Und tatsächlich, die Prahlerei, die hat in der Kirche gar keinen guten Ruf. Es war immer der bequemere, der bessere Weg, möglichst zurückgezogen zu sein. Und ich weiß das selber, als vor vielen, vielen Jahren die Pfarrstellenbesetzungsordnung geändert wurde, ist für viele, auch für mich, richtig eine problematische Fragestellung entstanden. Früher hat man gesagt, hat man geschrieben, ich, geboren am, ordiniert am, bewerbe mich auf die Pfarrstelle oder sonstige Stelle so und so, ausgeschrieben Amtsblattnummer so und so. Und dann waren wir drin, im Auswahlverfahren. Und dann kam vor ungefähr 15 Jahren die Anforderung, du musst zeigen, warum du diese Stelle willst. Du musst sagen, was du kannst und du musst das niederlegen und du musst auf die Stelle passen. Du musst dich darstellen. Und da ist dann wieder dieser Drahtseilakt. Bin ich zu bescheiden? Habe ich Pech gehabt? Schreibe ich mir zu viel auf die Fahne, heißt es hinterher, der, der am lautesten gekräht hat, hat die Stelle gekriegt und hat sie dann in den Sand gesetzt. Da hilft aber jetzt wieder der Paulus, wie man da den richtigen Mittelweg geht. Er rühmt sich nicht seiner eigenen geistigen Fähigkeiten, sondern er rühmt sich dessen, was er erlitten hat. Verfolgung, Verhaftung, ausgepeitscht werden, Schiffbruch, Hunger, Kälte. Als Mensch ist er auch immer wieder auf die Nase geflogen. Krank ist er dazu noch. Er hat ein Leiden, das er als einen Pfahl in seinem Fleisch beschreibt. Seltsam ist nur, dass er darüber in unserem Text gar nicht so klagt. Also nicht die Mitleidstour reitet, sondern er gibt damit an. Das aber, was ihn als einen geistigen Menschen ausweisen könnte, der entrückt war in den siebten Himmel oder der ins Paradies geschaut hat, das rechnet er nicht sich selbst zu. Er weigert sich, mit diesen Erfahrungen anzugeben. Und da merkt man, dass der Paulus auch ein klein wenig von diesem clownesken Geist in sich trägt. Er gibt damit nicht an, er verzerrt seine sonst übliche Weise der Selbstdarstellung fast clownesk. Und was er sagen will, hat er ja schon in seinem Brief zuvor erklärt. Und wenn ich die Gabe der Rede aus Eingebung habe und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis, wenn ich Glauben hätte, dass ich die Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nichts, so wäre ich nichts. Wie also müsste eine Lebensgeschichte erzählt werden, dass man hört, hier redet ein Christ, damit deutlich wird, es geht nicht auf der einen Seite um Selbstdarstellung, sondern um etwas ganz anderes. Da müsste eben davon die Rede sein, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt. Auf krummen Lebenslinien ganz besonders gern. Da müsste auch eine gehörige Portion Selbstironie im Spiel sein. Dass man sich selber von außen mal kurz anschaut, aus dem eigenen Betriebsblindheitssystem herauskommt, Distanz und Abstand von sich nimmt, sowohl von den eigenen Nöten und Beschwernissen als auch von den eigenen Leistungen. Dann entsteht nämlich der Platz für das, was wir wahrnehmen können, was Gott in unserem Leben getan hat und tut. Und Paulus, der hat diesen Abstand eben genommen und er erzählt das Allergrößte, was ihm widerfahren ist. Und er vermeidet dabei zu sagen, ich. Sondern er sagt, ich weiß von einem betreffenden Menschen, ob im Leibe oder nicht im Leibe. Er zieht sich zurück und macht Platz für das Licht Christi, das ihn leitet und das ihm die Kraft gibt. Er berühmt sich seiner Schwäche, um Platz zu machen für die Stärke, die nicht aus ihm selbst kommt, sondern die Gott ihm schenkt. Dabei geht es dem Paulus so wie viel. Es gibt so eine Regel, die heißt, am Ende ist nie der Clown der Sieger, der sich selbst ironisch betrachtet. Am Ende wird über den Clown gelacht, aber die Bewunderung, die kriegt ein anderer. Und ich finde das eigentlich ein schönes Bild, so ein Clown möchte ich sein. Weil die Bewunderung, die hat Gott verdient. Wenn wir Abstand nehmen von uns selbst, Gott Raum in uns lassen, dann entstehen neue Kräfte und neue Fähigkeiten. So wie es bei Paulus damals auch war. Und den Ruhm dessen, was dann gelingt, den sollten wir auch dem lassen, der diese Kraft schenkt. Und wenn wir als Christen so leben, nicht aus unseren eigenen Kräften, nicht ersaufen in unserer eigenen Selbstwahrnehmung und im Drehen um sich selbst, wenn wir Gott Raum lassen und wir Gott wirken lassen durch uns, wenn wir sein Wort an uns heranlassen und an Menschen wie dem Paulus mit einem Schmunzeln auch ein Stück Vorbild erkennen, dann haben wir keinen Grund, auf der einen Seite in die Klagelitanei beim Blick auf unser Leben abzurutschen oder in die Prahlerei, die doch nur aus Übertreibung besteht. Wie hat es Paulus gesagt? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und die ist unsere Lebenskraft. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.